Bevor ich jetzt mit meiner Botschaft beginne, möchte ich dir eines sagen, weil der Herr hat es mir so aufs Herz gelegt. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Jetzt sagst du, aber ich bin ja gar nicht liebenswert. Das ist diese göttliche Liebe, die alle menschliche Liebe übersteigt. Gott liebt gerade und auch das Nicht-Liebenswerte. Diese Agape-Liebe. Und wenn du da bist und sagst, ich verdiene die Liebe Gottes nicht, ich bin es nicht wert. Gott sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich. Amen. Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn gesandt hat, Frieden zu machen zwischen uns und Gott. Ich freue mich so auf diese Botschaft. Wendepunkt ist das zweite Wort, das mich ständig jetzt erreicht. Wendepunkt, es hat vor einem Jahr, fast genau vor einem Jahr begonnen. Wendepunkt. Und ich habe mir gedacht, wenn jetzt die Geschwister an so einem Tag hierher kommen, um von Gott zu hören, A, miteinander Gott zu feiern und B, von Gott zu hören, dann weiß ich, dass das eine bewusste Entscheidung ist. Und das ist der Wendepunkt. Vor einem Jahr, diese Erschütterung, die hier passiert ist, und Erschütterungen müssen passieren, sagt uns das Wort Gottes, damit das sichtbar wird, was unerschütterlich ist. Und unser Geist ist unerschütterlich in Ewigkeit. Und alle, oder in der Regel, sind die Geschwister, die heute da sind, sind aus einer freien Entscheidung da. Ihr hättet euch entscheiden können mit so vielen gegen diese Gemeinde, gegen diese Gemeindeleitung. Ihr habt euch dafür entschieden und das ist eine Riesenchance für uns in der Verantwortung. Eine Riesenchance, weil wir hier Gemeindeglieder haben, die aus einer bewussten Entscheidung da sind. Halleluja, danke dafür, Jesus. Und es ist so schön. Wendepunkt. Wendepunkt. Wir haben begonnen, in die Verantwortung zu gehen, die Gemeinde neu zu strukturieren. Wir haben in der Leiterschaft Verantwortung übernommen. Wir haben jetzt im letzten halben Jahr unsere Dienstleiter qualifiziert, sei es über Webinare oder sei es auch durch Präsenzveranstaltungen. Und der Herr hat uns viel aufs Herz gelegt. Der Herr hat gesagt, und normalerweise wäre es jetzt meine Natur, das, was ich gelernt habe, wäre es jetzt Strukturen einzuziehen, entsprechende Organigramme noch weiter auszuarbeiten und entsprechende Programme zu entwickeln und Veranstaltungen durchzuführen. Das wäre der Reinhold. Aber Gott hat immer andere Pläne als wir. Und wenn er es macht, wird's gut. Wenn er es macht, wird's gut. Und er macht es. Er hat uns aufs Herz gelegt, dass sein Plan für seinen Leib total anders ist als unser Verstand und dass er es durch seinen Geist bewirkt und nicht durch unser Management, nicht durch unser Know-how, durch unser strukturiertes Denken, sondern aus der Kraft der Liebe. Und diese Kraft der Liebe, die motiviert uns. Der Schlüssel zum Herzen der Menschen ist niemals unser Wissen. Der Schlüssel zum Herzen der Menschen ist immer unsere Liebe. Und wir müssen bankrott erklären, wir haben keine Liebe. Wenn uns Gott seine Liebe nicht schenkt, dann haben wir keine Liebe. Aber wenn Gott uns seine Liebe in unser Herz füllt, dass sie wie Ströme lebendigen Wassers in der Kraft des Heiligen Geistes in diese Welt hineinfließt, dann wird diese Welt erreicht. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr Liebe habt untereinander. Und das ist unsere Herausforderung, weil wir haben keine Liebe, es sei denn, Gott füllt uns mit seiner Liebe. Und die Liebe Gottes, wie kommt die in uns, ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und das wird die Welt überzeugen, dass wir Jünger Jesus sind. Ich höre nicht, was du sagst, dein Leben spricht so laut. Weil unser Leben, unsere gelebte Liebe, unser gelebter Glaube, der wird die Welt überwinden. Und mir ist eingefallen, auf dem Weg heute früh daher, nach der Christenverfolgung, die ist ja eskaliert durch die römischen Kaiser, durch diese römische Weltmacht, ist die Christenverfolgung eskaliert. Sie haben die Christen zur Unterhaltung in Stadien getrieben und haben die Löwen auf sie losgelassen. Und die Christen in der Kraft des Heiligen Geistes haben gesungen. Der Nero wäre beinahe ausgeflippt. Warum singen die? Warum singen die? Er hat gedacht, sie betteln um Gnade, aber die Kraft des Heiligen Geistes hat gewirkt und die haben gesungen. Und es war so ein Zeugnis. Sie haben ihr Leben hingegeben zur Ehre Gottes. Und diese Liebe hat das damalige Weltreich überwunden und überdauert. Die Liebe der Christen hat dieses römische Weltreich überwunden und hat diese Jahrhunderte überdauert. Das römische Weltreich ist Geschichte. Die Christen sind allgegenwärtig, sind Gegenwart. Und der Herr hat was ganz Besonderes vor durch uns. Ich war gestern unterwegs mit einer stark aufstrebenden Firma, mit dem Chef und den Führungskräften. Und da mache ich mir schon einmal den Spaß, einfach aus, auch weil ich den Mut habe, durch den Heiligen Geist zu fragen, wie ist euer Weltbild, an was glaubt ihr? Und dann, wenn die ganz mit den Reserven am Ende sind, wir waren gestern auf dem Gipfel, dann stelle ich die Frage, weil dann ist nicht mehr so viel Widerstand da. Und es ist erstaunlich, was du dort zu hören bekommst. Das sind alle bei uns in Bayern römisch-katholisch aufgewachsen, sind alle im Wort Gottes gelehrt, so meint man. Aber was du dort zu hören kriegst, das ist unglaublich. Nicht einer hat ansatzweise in etwa die Richtung sagen können. Nicht einer. Ja, wir glauben schon an irgendwas, es gibt schon eine Intelligenz, es gibt was Höheres. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und hier ist Missionsfeld, hier ist Evangelisation angesagt. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und sogar uns Deutsche liebt Gott. Weißt du was? Wenn ich das genau beobachte, er hat uns die Vaterschaft in Europa anvertraut. Gott liebt uns. Gott liebt uns. Und derjenige, und ich möchte uns Mut machen, derjenige, der den Leib Christi anfangs mit allem, was in ihm war, bekämpft hat und Freude noch hatte, dass der Stephanus gesteinigt worden ist und hat seine Kleider bewacht. Und ihn hat Gott am allermeisten benutzt im Neuen Testament. Ihr wisst, von wem ich rede, Apostel Paulus. Und das gibt uns eine Chance, eine Perspektive als deutsche Nation. Wenn wir sein Volk verfolgt haben, haben wir die Chance, dass wir Paulus werden, jeder von uns, wenn wir uns für den Heiligen Geist zur Verfügung stellen. Gott hat mit uns Deutschen einen großen Plan. Er hat uns die Vaterschaft in Europa anvertraut. Und du und ich, wir sind das Fundament für diese Vaterschaft. Du und ich, wir sind von Gott in diese Welt gestellt, um diese Welt zu erreichen. Amen, glaubst du das? Und ich freue mich mit euch, dass ihr die richtige Entscheidung getroffen habt. Ja, oben ist ja besser als unten. Ne? Oben ist besser als unten. Und glücklich wird der Mensch nur, wenn er dort ist, wo Gott ihn haben möchte. Wenn es ihm gelingt, durch die Führung des Heiligen Geistes zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und so ist es heute Morgen. Ihr seid genau am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Und ich freue mich, dass ihr meine Geschwister seid. Und jetzt wollen wir starten in die nächste. Ja, Gott hat eine Rakete gezündet vor einem Jahr. Aller Ballast ist abgeschmissen worden. Und jetzt wird die nächste Stufe gezündet. Und das seid ihr. Das seid ihr. Gott möchte, dass keiner hier Zuschauer bleibt. Gott möchte, dass jeder ein Glied ist an seinem Leib und dass Gott durch dich deine Welt erreichen kann. Und das ist eine große, große Herausforderung. Wir können es nicht schaffen, aber mit seiner Hilfe, wenn wir verstanden haben, dass die Liebe der Schlüssel zum Herzen der Menschen ist und wir uns für Gott zur Verfügung stellen, dass seine Liebe durch uns fließt, dann haben wir eine sehr gute Chance, diese Welt zu erreichen. Amen. Glaubst du das? Halleluja. Sag mal zu deinen Nachbarn, schön, dass du dabei bist. Ich lese euch noch was, bevor ich dann mit euch das studiere, was der Heilige Geist uns aufs Herz gelegt hat. Das steht im Psalm 133 und da heißt es, seht, wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder, Geschwister, wenn Geschwister einträchtig beieinander wohnen. Und schau, das ist, was Gott sagt über unsere Gemeinschaft. Es ist wie das kostbare Salböl, das über das Haupt gegossen wird und das sogar noch herabfließt auf den Bart. So wie das Öl herabrann auf den Bart des hohen Priesters Aaron und hinunter auf den Halssaum seines Gewandes. Es ist erfrischend wie der Tau vom Berge Hermon, der den Berg Zion und seine Hügel benetzt. Wo dies geschieht, hat der Herr seinen Segen versprochen. Wo dies geschieht, hat der Herr seinen Segen versprochen. Wenn es uns gelingt, durch die Kraft der Liebe des Heiligen Geistes in Einheit als Gemeinde zusammenzukommen, dann verspricht uns der Herr seinen Segen. Es kann gar nicht anders sein. Ich habe sonst keine Stelle gefunden, wo er sich so committet, wo er sich so in die Pflicht nimmt, der Herr. Aber er sagt, wo dies geschieht, hat der Herr seinen Segen versprochen. Leben, das niemals enden wird, das in die Ewigkeit hineinquillt. Ströme lebendigen Wassers fließt durch uns. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, wir haben das ganze Management-Know-how beiseite geschoben und haben gesagt, so, und jetzt wollen wir es wissen, wie hat denn der Heilige Geist Gemeinde gebaut, nachdem diese erste Christengemeinde, diese erste Christenversammlung sich organisiert hat? Wie konkret war denn das, wie hat sich diese erste Gemeinde entwickelt? Und wir sehen das in Apostelgeschichte 2, Verse 42 bis 47. Sind wir soweit mit den Texten? Wunderbar. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann, Vers 43, jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Vers 44. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Wenn wir Gott erlauben, dass die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen wird durch den Heiligen Geist und wirksam wird täglich, dann wird diese Liebe immer geben und geben und geben und geben und geben und geben und wird doch nie ärmer. Ich möchte es nachher an meinem Leben als Beispiel euch sagen, möchte euch damit ermutigen, vielleicht hast du das, was ich hinter mir habe, noch vor dir. Und ich hätte damals diese Ermutigung gut brauchen können. Und ich möchte es einfach weitergeben, was ich erlebt habe mit Gott in dieser Beziehung. Es wird dich ermutigen, da bin ich ganz sicher. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Vers 45, sie verkauften sogar Grundstücke. Bis jetzt war es schön. Sie verkauften sogar Grundstücke. Wer hat ein Grundstück? Videokamera, bitte sofort alles. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Ich kann dich jetzt schon beruhigen. Wenn das der Herr von dir verlangt, wird er dir die Kraft und die Freiheit geben, das mit Freuden zu tun. Ich sage dir nachher, wie das bei mir war. Ich habe alles verkauft, was ich hatte und habe es investiert. Und ich stehe trotzdem da, ich bin nicht verhungert. Gut, manchmal habe ich nicht genügend zu essen, das sieht man an meiner Statur, aber es reicht in der Regel. Vers 46, und hör gut zu, das geht wirklich, das geht dir ins Herz. so wie es mir ins Herz gegangen ist. Der Herr möchte heute einen Wendepunkt erreichen. In uns allen, in uns allen. Und morgen wird nicht sein wie heute. Wir sind Weltüberwinder. Wir werden diese Welt überwinden. Wir werden für Christus den Sieg beanspruchen, dort, wo der Herr dich hinstellt. Und du wirst den Unterschied ausmachen. Wendepunkt. Wendepunkt. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Das Schönste, was es gibt, ist miteinander zu essen. Das liebt jede Familie. Wenn die Familie um den Frühstückstisch oder um den Mittagstisch sitzt, das ist einfach schön. Und man Zeit hat für Gemeinschaft und miteinander essen kann, das ist einfach das Allerschönste. Und das war es, was sie verbunden hat. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen, das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Und das ist wichtig, dass wir nicht Masken anziehen, sondern dass es die Natur unseres Wesens ist. Weil ich möchte es gleich vorab sagen, in uns findet ein Kampf statt. Der alte Reinhold und der neue Reinhold. Und heute habe ich ein super Argument. Ich muss nicht mehr nach Rechtfertigungen suchen, wenn ich böse war zu meiner Frau. Dann haben wir eine gute Methode, dann sage ich, du, sorry, Roswitha, das war der alte Reinhold. Dann ist die Sache erledigt. Das war nicht der neue Reinhold. Und es ist so schön zu wissen, das war deine alte Natur, die eh sterben muss jeden Tag mehr. Das ist so entspannend und so befreiend. Es war mein alter Reinhold. Roswitha, entschuldige. Der neue Reinhold, der liebt dich. Das war der alte. Das hat mit dem Neuen nichts zu tun. Das ist so befreiend und so entspannend. Ich gebe dir das als Verhaltenstipp mit. Das entspannt. Und du brauchst kein schlechtes Gewissen mehr zu haben, weil du weißt ja jetzt, wer schuld ist. Du hast den Schuldigen. Und dann Vers 47, sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wird. Verstehen wir, was wir immer tun möchten? Wir möchten Menschen retten. Aber der Herr sagt, lass meine Liebe durch dich wirken. Geh mit deinem Nächsten in meiner Liebe um. Ich werde zur Gemeinde hinzufügen. Du musst es nicht tun. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Woran? Dass ihr Liebe habt untereinander. Das ist alles. Wir können uns entspannen. Und wir haben vorhin gesungen über die Erweckung. Weißt du, wo die Erweckung beginnt? Wenn wir nach ihr flehen, wird sie geschehen. Ritter, stimmt es? Haben wir das so in etwa gesungen? Die Erweckung, wenn wir nach ihr flehen, wird sie geschehen? Ja. Weißt du, wie du am besten nach Erweckung flehen kannst? Weißt du, wie das geschieht? Indem Erweckung in deinem Herzen passiert. Das eines habe ich verstanden. Wenn in meinem Herzen ein Feuer brennt, ein Feuer der Liebe Gottes, dann wird dieses Feuer andere Herzen entzünden. Und es wird ein Flächenbrand entstehen. Aber das Feuer beginnt bei mir. Wir möchten immer, dass Gott das Feuer da draußen im Lande anzündet. Aber er zündet es da herin an, in deinem Herzen, da herinnen. Und wenn du da rausgehst, dann brennt dein Herz mit dem Feuer der Liebe Gottes und dann wirst du an deinem Arbeitsplatz, in deiner Ehe, in deiner Nachbarschaft einen Flächenbrand auslösen. Wie lange das auch dauern möchte und je trockener, umso schneller brennt's. Halleluja. Halleluja. Und das ist der Schlüssel für Gemeindeerweckung. Das ist der Schlüssel. So geht Gott vor. Wir hätten andere Pläne. Ich muss mich da immer wieder zurücknehmen. Mike, dir geht's genauso, Organisationsentwicklung, Profi, und Adnan, dir geht's genauso und allen uns. Maria, Mirjana, ja, die Mirjana ist schon geistlicher wie wir, die nehme ich jetzt einmal aus. Die Mirjana, die ist natürlich hier nicht involviert, Sie hat natürlich schon ganz andere Qualitäten.
Ich vergebe dir.
Aber wir sind schon noch herausgefordert. Wir sind noch nicht, der Kampf in uns ist noch in einem Frühstadium. Der alte und die neue Natur. Und wenn der, das ist der Kampf, der nie aufhören wird. Jeden Tag. Leider ist es so, dass dieser alte Reinhold, der steht jeden Früh wieder auf. Jeden Tag in der Früh lebt der wieder. Tagsüber bringen ihn wieder ans Kreuz, aber im nächsten Früh lebt er wieder. Und da ist der Kampf, da ist dieser Kampf, in der Kraft des Heiligen Geistes. Wisst ihr, was im Hebräerbrief steht? Wir sollten streben nach unserer Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Nur ganz wenige Menschen haben die Situation, dass sie Ja sagen zu Jesus, dass Gott sie rettet, so wie der Schächer am Kreuz. Und er hat keine Phase der Heiligung. Er war sofort mit dem Herrn im Himmel. Aber du und ich, wir haben die Herausforderung der Heiligung. Weil Gott möchte nämlich durch unser Zeugnis, indem wir Jesus repräsentieren, indem wir das leben, was Jesus durch uns leben möchte, haben wir die Herausforderung, diesen Kampf der neuen Natur in uns jeden Tag aufzunehmen. Und jetzt sagst du, Reinhold, du hast ja keine Ahnung, was da bei mir los ist. Dann darf ich dich auch ermutigen, weil große Siege gibt es nur nach großen Schlachten. Amen. Je größer die Schlacht ist, umso größer wird der Sieg. Halleluja. Haben wir das Bild, können wir das zeigen? Ich habe es mir nicht ganz verkneifen können. Ja, genau. Ein Organigramm haben wir dann doch noch mit reingeschwindelt. Also wir sehen hier die sechsfältige Strategie des Heiligen Geistes, die er in der Urgemeinde realisiert hat. Wachstum, ja, täglich fügte der Herr hinzu, solche, die gerettet werden. Das ist das Zielfoto, das wollen wir alle. Darf ich mal sehen, wer streckt sich aus nach Erweckung und Wachstum? Wer sagt, ja bloß nicht, da gibt es nur Arbeit. Darf ich die Gegenstimmen? Es traut sich keiner. Nochmal, wer ist für Wachstum und viel Arbeit im Heiligen Geist? Wer hat bisher seine Hand nicht gehoben? Frage mal unverfänglicher. So, diese sechsfältige Strategie, die schließlich dazu führt, dass der Herr hinzufügt täglich zur Gemeinde, ist erstens die Lehre, zweitens die Einheit, drittens die Liebe, viertens die Hilfsbereitschaft, fünftens das Mahl des Herrn und sechstens Gebet. So, das ist grundsätzlich einmal die sechsfältige Strategie, wie der Heilige Geist die Urgemeinde dazu gebracht hat, dass sie entsprechend einen Lebensstil leben, ein Leben leben, sodass die Menschen in ihrem Umfeld bemerkt haben, hier ist etwas anders. Ich möchte euch aus meinem Leben was erzählen. Ich bin eigentlich immer schon ein extremer Typ. Ich habe immer die Grenzen gesucht. Persönlich, beruflich, sportlich. In allen Bereichen immer die Grenzen gesucht. Und ich war immer auf der Suche. Ich kann mich erinnern, ich habe so eine Sehnsucht in mir gehabt, die ich nicht erklären konnte. Und zufällig habe ich einen Film gesehen, einen Fernsehfilm, einen Kitschfilm, möchte ich mal sagen. Und da der Film hieß Im weißen Rössel am Wolfgangsee. Und diese letzte Szene, der Abspann, mit dieser Harmonie, wo die Welt scheinbar in Ordnung ist, das hat so eine Sehnsucht, richtig seelische Schmerzen in mir verursacht. Ich habe mich so gesehnt und wusste nicht, nach was ich mich sehne. Nach Liebe, nach Annahme, nach Harmonie, dass die Welt wirklich in Ordnung wäre. Das war meine Sehnsucht. Und ich habe versucht, diese Sehnsucht zu stillen. Und das würde jetzt zu lang dauern, wenn ich euch versuchen würde zu erklären, wie ich das versucht habe zu stillen. Immer mit größten Herausforderungen. Wenn Menschen gesagt haben, das ist unmöglich, war ich dabei. Dann wollte ich beweisen, dass das möglich ist. Und diese Sehnsucht ist nie gestillt worden, nie gestillt worden. Ich war immer auf der Suche, ich war immer auf der Reise. Und dann plötzlich 1984 lerne ich Geschäftsfreunde kennen bei einem Seminar, bei einem Führungsseminar. Und ich habe mir gedacht, wow, was ist mit denen los? Die haben was, was du die ganze Zeit suchst. Die strahlen so eine Souveränität aus, so ein Angekommensein, so eine Ruhe. Und dann habe ich dich gefragt, was ist mit euch, was habt ihr? Dann schauen die mich ganz unverblümt an und sagen, wir haben Jesus. Dann denke ich mir, oh oh, die Jungs packen es nicht. Schon wieder welche, die mit religiöser Krücke versuchen, irgendwie das Leben sich zu schwindeln. Und ich habe ja alle abgelehnt, die eine religiöse Krücke gebraucht haben, die das Leben selber nicht gepackt haben, weil ich war ja self-made man. Ich habe ja alles gepackt. Und wirklich, ich habe scheinbar alles erreicht. Aber trotzdem ist diese Sehnsucht in mir nicht erfüllt worden. Und ich habe diese Leute beobachtet und dann sage ich, wie ist das? Weil das hat mir keine Ruhe gelassen. Ich wollte das. Es war so attraktiv für mich. So bin ich zum Glauben gekommen. Und wenn es uns gelingt, uns für Gott so zur Verfügung zu stellen, dass diese Souveränität, dieses Angekommensein, diese Ruhe, dieser Frieden, Jesus ist der Friedefürst. Und wenn er in uns wohnt, wird dieser Friede die Menschen beeindrucken. Dieser Friede wird die Herzen erreichen und seine Liebe. Und dann sagen die, ja, sage ich, wie ist es mit dem Jesus? Und dann sagen die, ja, du musst für dich eine Entscheidung treffen. Geh in dein Kämmerlein, mach zu, geh auf die Knie und bete zu Gott. Jetzt habe ich überlegt, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Es gibt Gott oder es gibt ihn nicht. Wenn es ihn nicht gibt, kann ja nichts passieren. Dann war es eben eine Niete. Wenn es ihn gibt, muss was passieren. Weil die sagen das ja. Dann habe ich das gemacht. Bin in mein Kämmerlein, auf meine Knie und gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, gib mir eine Chance. Wenn, dann möchte ich dich kennenlernen. Und jetzt ist kein Donner passiert und kein Engel erschienen. Aber es ist was passiert. Ich habe gewusst, jetzt ist was passiert in mir drin. Und ich habe keine Worte gehabt, um das meiner Frau zu erklären. Habe ich gesagt, ich habe Gott erlebt. Und sie hat mich ja gekannt. Puh. Hat schon viele Spinnereien gehabt. Aber sie hat mich beobachtet, auch 2 Jahre. Und dann ist sie zum Glauben gekommen. Dann unsere Tochter. Und 86, auf Empfehlung bin ich hier. Da ist so ein verrückter amerikanischer Pastor, dort musst du hingehen. Da bin ich gelandet, 86. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Es war ein Mensch von Gott gesandt und der hieß John und Mirjana. Und ich wusste in meinem Herzen, die beiden haben einen Auftrag. Und das habe ich ganz tief empfunden und ich habe so viel bekommen. Lasst uns Jesus danken für diese beiden Leute. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich hier mit in die Verantwortung gehen darf und meinen Teil dazu beitragen darf. Und weißt du, was dich ganz besonders glücklich macht? Über alles hinaus, im vollkommenen Willen Gottes zu sein. Und das Empfinden habe ich ja. Und darum bin ich so glücklich. Darum habe ich solche Freude, statt mit dem Mountainbike jetzt unterwegs zu sein, hier zu sein mit euch. Das Schönste, was es gibt, das schönste Investment, wenn man das so sagen darf. Horst schreibt mir ja nicht wieder im E-Mail. Gell? Schönste Investment. Die schönste Investition ist in Menschen. Weißt du warum? Weil in dem Herzen kann was wachsen. Da kann was wachsen, was wirklich wertvoll ist, was bei Gott wertvoll ist. Alle Strukturen, alle Gebäude sind bei Gott bei weitem nicht so wertvoll wie Menschen. Gott geht es immer um Menschen. Und drum kann unser Wachstumsprogramm in dieser Gemeinde nicht sein, Veranstaltungen und Programme. Es muss Beziehung sein. Beziehung zu Gott und Beziehung untereinander. Und das ist das Programm Gottes. Das ist das Förderprogramm Gottes. Beziehung zu Gott und Beziehung untereinander. Und hier möchte uns Gott heute an diesem Wendepunkt packen in unserem Herzen. Jeden, dich und mich. Mich hat er schon gepackt. Hoffentlich, Heiliger Geist, packst du jeden heute. Wendepunkt. Und dein Leben wird nie mehr so sein, wie es bisher war. Du wirst nie mehr am Zaun als Zuschauer schauen, was die machen. Ich sage mal so, 99% sind eh bewusst hier. Bewusst und nicht als Mitläufer. Es gibt immer drei Sorten von Mitarbeitern in jedem Unternehmen. Diejenigen, die aktiv für das Unternehmen sind, diejenigen, die aktiv dagegen sind, das sind jeweils 20% und dann 60% diejenigen, die sich nicht entscheiden können. Die sind alle weg. Jetzt sind nur noch die ersten 20% da, die aktiv dafür sind. Amen. Das gibt uns Hoffnung. Das gibt uns Hoffnung. Und das ist die Frucht dieser Erschütterung. Weißt du was, was mir immer wieder hilft in meinem Leben, ganz egal was Sache ist, wo ich dann wirklich auch ins Zweifeln kommen möchte und wo mir dann nur noch eine ganz einfache Formel einfällt. Es passiert in diesem Universum nichts, was Jesus nicht unter Kontrolle hätte. Und das tröstet vielleicht dich. Es passiert in diesem Universum nichts, was Jesus nicht unter Kontrolle hätte. Punkt 1 und Punkt 2 ist genauso begeisternd. Alles, aber auch wirklich alles, muss uns zum Besten dienen. Römer 8, 28. Alles, aber wirklich auch alles. Und dann kannst du auf die Knie gehen und dann kannst du wirklich das Leben und kannst sagen, Gott, Halleluja, Jesus, nichts geschieht in diesem Universum, was du nicht unter Kontrolle hättest. Nichts kann passieren, was du nicht zulassen würdest. Und auch diese Situation muss mir zum Besten dienen. Und weißt du was? Aus dem Gebet gehst du erfrischt hervor. Wie wenn das Salböl in den Bart Aarons geflossen wäre. Erfrischend. Und es gibt uns die Kraft zu wissen, Gott ist mit mir. Und der Teufel kommt ja, Anfechtung kommt ja um des Wortes willen. Je mehr du ernst machst, umso mehr wirst du Anfechtung haben. Wer ist Fußballfan? Wo ist die meiste Bewegung im Fußball? Dort, wo der Ball ist. Und wenn du am Ball bist, kommen Angriffe. Amen. Wenn du keinen Angriff mehr hast, musst du fragen, bin ich noch am Ball? Dann musst du schauen, wo ist der Ball? Ein Christ ohne Probleme ist ein Christ ohne Zukunft. Reinhold Taulhofer. Steht nicht in der Bibel. Wenn du keine Probleme hast, hast du keine Zukunft, weil du bist nicht mehr am Ball und es ist wirklich gefährlich. Aber jetzt kommt die nächste Herausforderung. Wenn wir das verstanden haben, dann ist es jetzt wichtig, dass wir verstehen, diese beiden Naturen in unserem Fahrgestell. Einerseits das Fleisch und andererseits der Geist. Und das ist wichtig, dass wir verstehen, was hier stattfindet. Aber ich möchte diese sechsfältige Strategie jetzt in der Zeit, die uns noch bleibt, etwas vertiefen, beginnen, in diese sechsfältige Strategie einzusteigen. Erstens Lehre. Und es steht im Römer 10, Vers 17. Die erste Strategie ist Lehre. Ja, und hier steht, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Das bedeutet also, Lehre soll dazu führen, dass wir Gott kennenlernen und dass unser Glaube wachsen kann. Dass unser Glaube ist ja eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht, dass das wachsen kann. Der Urgrund von allem ist Information. Horst, du hast mir eine CD geschenkt und da war ein äußerst interessanter Vortrag drauf. Dieser Vortrag sagt Folgendes. Unser Universum besteht überhaupt nicht aus Materie. Der Urgrund unseres ganzen Universums ist Information. Ist das nicht interessant? Dann denke ich mir, hey, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Diese Wissenschaftler wollen herausgefunden haben, dass der Stuhl, auf dem du sitzt, der wird zu jeder Zehntel Millisekunde neu zusammengebaut. Dass der Stuhl ein Stuhl ist, ist verdichtete Information, sagen die. Das ist wie beim Wasser. Wasser kommt vor in Gasform, als Wolke, in flüssiger Form, als Wasser und in fester Form als Eis. Und mit Information ist es das Gleiche. Das ist ein interessanter Gedanke. Ich sage jetzt nicht, dass das richtig ist. Ich sage nur, es ist ein interessanter Gedanke. Er sagt, Information, verdichtete Information ist Energie und verdichtete Energie ist Materie. Das hieße, Es geht nicht mehr um die Frage, wie kann jemand in dieses Universum eingreifen und es auflösen, sondern die Frage ist, wer greift jede Millisekunde ein, damit es besteht. Und da kriegt es schon eine sehr große Bedeutung. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Also das Wort ist der Urgrund von allem. Das heißt, die Lehre, die Unterweisung, wichtig ist, dass derjenige, der verkündet, dass er das Wort Gottes verkündet und nicht irgendeinen Schmarrn, sondern das Wort Gottes. Und das ist Geist und Leben. Das Wort Gottes ernährt unsere neue Natur. Wir brauchen Nahrung für die neue Natur. Unsere alte Natur frühstückt, isst zu Mittag und zu Abend. Und jetzt zwischendurch vielleicht noch Eis. Unsere neue Natur braucht, um leben zu können, um wachsen zu können, auch Nahrung. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Es ist Geist und ist Leben. Und das ist so wichtig. Das ist das Fundament des Wort Gottes. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das lebendige Wort Gottes. Und dann heißt es in Johannes 6,63, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Die Worte Gottes geben uns Leben und stärken unseren Geist und lassen ihn wachsen. Das nächste ist, die nächste Strategie war die Einheit. Ich gebe jetzt ein bisschen Gas. Ich liebe euch ja und ich möchte euch jetzt nicht über die Maßen beanspruchen. Wer gibt mir noch 3 Minuten? Mehr? Nein, ich schaue, dass ich in 5 Minuten fertig bin, okay? Einheit, und wir haben darüber gesprochen. Die Einheit, die ist eigentlich das Entscheidende, was dieses römische Weltreich überwunden hat, diese Einheit in Liebe, dass einer sich um den anderen bekümmert hat. Wenn da einer in der Gosse, das hat auch die Mutter Teresa gemacht in Indien, auch das hat die Welt überzeugt. Wenn da einer in der Gosse gelegen ist, aus einer ganz niederen Kaste, den haben die bisher verenden lassen. Aber sie hat ihn aufgehoben, sie hat ihn mitgenommen, gewaschen und hat ihm ein Bett gegeben. Das hat die Welt überzeugt, dass Gott Liebe ist und nicht die Erkenntnis bläht auf, aber unsere Liebe baut auf. Die Liebe baut auf. Unser Erkenntnis ist nicht der Schlüssel zum Herzen der Menschen, sondern die Liebe, die sich in Taten ausdrückt. Die Liebe muss tätig werden, sonst ist sie keine Liebe. Setzt alles daran, Epheser 4,3 setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt durch den Frieden, der euch verbindet. Und wenn Jesus der Friedefürst in deinem Herzen ist, kannst du nicht im Unfrieden leben mit deinem Nächsten. Dann weißt du, das war wieder der alte Reinhold. Lass den neuen Reinhold ausleben. Weil der neue Reinhold, durch den fließt der Frieden Christi. Glückselig sind die Friedensstifter, nicht nur die, die Frieden halten. Das ist easy. Glückselig sind die Friedensstifter. Und wie stiften wir Frieden? Indem wir den Friedefürst vermitteln. Indem wir Menschen bei der Hand nehmen und sagen, komm zum Friedefürst. Er gibt deiner geschundenen Seele Frieden. Und da kommst du an. Dort bist du angekommen. Aber wir müssen selber dort angekommen sein. Der Friede muss durch uns sichtbar werden. Und das fordert uns heraus, dass wir wirklich nehmt einander an, ertragert einander in Liebe. Ja. Wir Menschen, wir sind ganz schnell dabei, so wie die Welt. Diese Welt liebt, was liebenswert ist. Aber Gott liebt, was nicht liebenswert ist. Hast du schon die Kraft? Hast du schon die Kraft, an deinem Ehepartner das zu lieben, was nicht liebenswert ist? Hast du schon die Kraft? Ich kämpfe drum jeden Tag. Ich kämpfe darum, gerade das zu lieben, was nicht liebenswert ist. Das ist doch die Kontrastgesellschaft. Was ist dabei, den zu lieben, der liebenswert ist? Aber die Herausforderung ist, zu lieben, was nicht liebenswert ist. Und es kommt ja die ultimative Herausforderung von Jesus. Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Das ist eine Qualität, die überfordert uns total, stimmt's? Stimmt's? Darf ich eure Hand sehen oder ist es nur bei mir so? Ich wünsche ihm alles an den Hals. Aber der Herr sagt, bitte für ihn. Weißt du was? Und das ist auch unsere Motivation zu sagen, das, was der Teufel im Juli letzten Jahres hier den verantwortlichen Menschen, die ihr Leben investiert haben in das Reich Gottes, was der Teufel angetan hat, durch andere Menschen, das ist wirklich dramatisch. Aber jetzt sollten wir uns über eines bewusst werden. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächtige und Gewaltige, gegen die Herrscher in der Finsternis dieser Welt. Wir müssen es machen wie der Wilhelm Tell, 10 Zentimeter über den Kopf dieser Menschen zielen, weil da ist der wahre Urgrund dahinter, der Feind. Und er benutzt natürlich die Menschen, uns zu verletzen, die uns am nächsten sind, die wir wirklich wertschätzen. Die liebt er am meisten, uns zu verletzen. Und wir können nur frei werden, wenn wir für diese Menschen beten und sagen, Halleluja, Jesus, nichts unter diesem Universum, in diesem Universum passiert, was du nicht unter Kontrolle hättest. Und wir segnen diese Menschen, mögen sie von deiner Liebe erfüllt werden und diese Welt erreichen. Und es dient uns alles zum Besten. Und schau, wie dir uns das zum Besten gedient hat. Ich bin nicht dabei gewesen. Aber ich möchte dir sagen, ganz bestimmt kannst du dankbar sein, auch für die Situation. Wir sollen Gott für alles und in allem danken. Und das ist die Qualität der Kraft seines Volkes. Und das wird die Welt überzeugen. Und da werden wir uns qualifizieren. Da gibt es eine riesen Herausforderung, für mich genauso wie für dich. Da sind wir noch längst nicht und der Kampf hört nie auf, solange wir in dieser Hütte weilen, sagt der Paulus. Aber er sagt am Ende seines Dienstes, ich habe den Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Lasst uns diesen Wettbewerb annehmen, lasst uns laufen in diesem Kampf, der uns bestimmt ist. Und Jesus, der Sieger, ist mit uns. Der Heilige Geist ist in uns, Jesus geht uns voraus und Gott ist unser Nachhut, wenn wir im Alten Testament lesen. Was soll uns passieren? Kann uns gar nichts passieren. Epheser 4,13, dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wenn du Jesus kennenlernen möchtest, liebe deinen Nächsten. Liebe deinen Nächsten. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirkt. Jetzt geben wir ein bisschen Gas. Galater 5,22, Liebe. Die dritte Strategie des Heiligen Geistes, die Urgemeinde, der Urgemeinde Wachstum zu geben, Liebe. Über das reden wir schon die ganze Zeit, Liebe. Zunächst müssen wir wissen, Liebe können wir in unserer alten Natur nicht wirklich entwickeln. Wir haben nur Lust. Wir haben nur Lust. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir Menschen manipulieren. Aber die Liebe, die ist eine Frucht unseres Geistes. Darf ich euch erinnern? Die Frucht, die der Heilige Geist in unserem Geist schafft, Liebe, ist das allererste. Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das alles können wir nicht produzieren. Unsere alte Natur ist nicht in der Lage, diese Herausforderung, diese Standards zu erfüllen. Da müssen wir Farbe bekennen und müssen sagen, Gott, ohne deine Hilfe bin ich total überfordert. Und darum gebührt auch Jesus alle Ehre in jeder Situation, dass ja kein religiöses Fleisch aufkommt und sagt, durch meine Leistung. Das ist religiöse Heuchelei. Wir können nichts tun, was der Herr nicht durch uns wirken wird. Klammer auf, was von Bedeutung wäre, Klammer zu. Wir können eine Menge tun, aber nicht, was von Bedeutung wäre. Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung, 1. Korinther 14,1. Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Strebt nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt. Nicht wir können die entwickeln. Vor allem danach in Gottes Auftrag prophetisch zu reden. Zu Strategie 4, Hilfsbereitschaft, steht in Römer 16,1 bis 4. Das ist so ein schönes Wort und so praktisch, so alltagstauglich. Unsere Schwester Phoebe, Römer 16, Vers 1, unsere Schwester Phoebe, die im Dienst der Gemeinde von Kenchrea steht, dürft ihr vertrauen. Nehmt sie freundlich auf, weil es für Christen selbstverständlich ist. Ihr tut es ja für den Herrn. Bitte denke dran, und es ist auch so befreiend, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn. Tu es nicht mir zuliebe, tu es nicht am John zuliebe oder am Mike oder am Adnan, der Maria, am Vlado zuliebe. Tu es von Herzen als den Herrn. Das entspannt. Weil du, ich kann dir sagen, wir werden dich enttäuschen. Wir werden dich enttäuschen. Und dann rennst du davon, wenn du es für uns tust, weil wir werden dich enttäuschen. Aber wenn du es für Jesus tust, er kann dich nicht enttäuschen. Schalte um, ich tue es für Jesus. Alles, was er tut, tut von Herzen als dem Herrn. Das befreit uns so vollkommen. Und hilft uns, wirklich alles zu geben. Sie selbst hat auch vielen geholfen, die in Not waren. Nicht zuletzt mir. Grüßt Priscilla und Aquila, die mit mir zusammen Jesus Christus dienen. Sie haben ihr Leben für mich gewagt und ich bin nicht der Einzige, der ihnen zu Dank verpflichtet ist. Auch die nicht-jüdischen Gemeinden verdanken ihnen viel. Vorletzte Strategie, Mahl des Herrn. 1. Korinther 11, 20 bis 25. Was ihr in euren Gottesdiensten feiert, ist gar nicht das Mahl des Herrn. Hier haben sich die alten Naturen durchgesetzt. Die haben es krachen lassen, die haben wilde Partys gefeiert. Weil jeder das isst und trinkt, was er mitgebracht hat, bleibt der eine hungrig und durstig, wer der andere sich betrinkt. Die haben da Partys gefeiert. Haben da offensichtlich nicht verstanden, um was es geht. Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde so wenig, dass ihr diejenigen geringschätzig behandelt, die arm sind und kein Essen mitbringen konnten? Soll ich euch dafür auch noch loben? Darauf könnt ihr lange warten. Das ist ein Wort, das gefällt mir. Das ist der Paulus. Darauf könnt ihr lange warten. Denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen. Und dann lies es mal selber nach. Das Abendmahl des Herrn. Ich denke, wir kennen das, wir feiern das häufig. Zu der letzten entscheidenden Strategie, Gebet, das steht im Kolosser 4,2, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Es gibt eine dreifältige Strategie, die ich entdeckt habe. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass und seid dankbar in allen Dingen. Herr, wie soll das gehen? Ich bin überfordert. Ja, sagt er, das weiß ich ja. Auf deine Knie und lass dich von meinem Heiligen Geist erfüllen. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Halleluja, Herr, danke, dass du mir da dabei hilfst. Ich schaffe es nicht. Sei ehrlich zu dir. Sei ehrlich zum Herrn. Wir schaffen es nicht. Es gäbe viel zu sagen. Der John hat gesagt, wenn ich deine Notizen durchlese, dann bist du gnädig mit uns. Du möchtest uns von der Nachmittagshitze abhalten. Nein, das machen wir jetzt nicht. Es gäbe so viel zu sagen, aber wir haben in jedem Fall jetzt, wir machen eine kurze Pause und werden nachher dann das Programm uns anschauen, das wir uns durch die Inspiration des Heiligen Geistes geben haben lassen, wie wir diese Qualität der Gemeinschaft erreichen können. Weil wenn uns das gelingt, wird die Welt erkennen, dass Christus uns erlöst hat. Und das muss unser Ziel sein, dass die Welt erkennt, in der Einheit, die wir miteinander haben und in der Liebe untereinander. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr Liebe habt untereinander.
Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.